Stell dir vor, ein Dirigent plant eine gigantische Musikshow. Es wird ein teures, ein extrem aufwendiges Projekt. Die besten Musiker der Welt werden engagiert, der beste Chor der Welt gebucht. Es ist ein riesiger Chor. Und ich sage euch, es wird eine großartige Show. Vielleicht wie diese hier. Beeindruckend, oder? Ein Chor, ich habe gelesen, mit über 2000 Stimmen. Und das ist ein Zusammenschnitt aus einem realen Chor und ganz vielen Leuten, die von zu Hause aus, habt ihr vielleicht gesehen, die Stimmen aufgenommen haben und dann wurde es hinterher alles zusammengeschnitten. Und ich stelle mir vor, allein das schon zu sehen, das ist Gänsehaut. Aber wenn man mittendrin ist, ich weiß gar nicht, also das ist total beeindruckend, das auch so zu erleben. Es ist wie so ein riesiger Flashmob, der um einen rum ist. Und man erlebt das. Und es ist jedes Gefühl Gänsehaut pur. Stell dir so eine Show vor. Nur noch viel, viel, viel besser. Eine Show, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Und der Dirigent dieser Show gibt ein Interview. Der Reporter fragt ihn: Wie oft wird denn diese Show aufgeführt? Der Aufwand, der muss sich ja lohnen. Der antwortet: ein einziges Mal. Echt? Nur einmal? Aber dann sicherlich an einem ganz bestimmten, an einem besonderen Ort, oder? Und natürlich mit Fernsehübertragung in die ganze Welt. Ja, wo findet diese Show denn statt? In Paris, New York, Berlin? Der Dirigent antwortet: irgendwo im Hinterland von Rheinbach, irgendwo auf dem Land. Hä? Wie jetzt, ehrlich? Wo liegt denn Rheinbach? Ist denn da überhaupt so viel Platz? Weil zu dieser Show, da kommen bestimmt Tausende von Menschen, das muss sich doch lohnen. Nein, nein, sagt der Dirigent, es ist nur eine Handvoll, vielleicht drei, vielleicht vier Personen. Was? Sie verschaukeln mich doch. Ist denn heute der 1. April? Dieser Aufwand für drei oder für vier Personen, aber dann müssen das ja ganz besondere, ganz bedeutende Persönlichkeiten sein. Ja, wer ist es denn? Und der Dirigent antwortet: ja, so drei oder vier Obdachlose. Der Dirigent springt auf und geht. Und im Vorbeigehen zischt er: so ein Blödsinn, was für eine Zeitverschwendung. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem ganzen Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, und sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Bericht liest, schon so oft gelesen, schon so oft gehört. Aber stell dir einmal vor, du sitzt da auf der Wiese und erlebst das. Es ist unbeschreiblich, muss das gewesen sein, diese gigantische Show. Plötzlich bricht es über den Engeln herein oder über dir. Und du bist eingehüllt in diesem himmlischen Flashmob. Wahnsinn. Und als ich mich beschäftigt habe mit der Predigt, habe ich eigentlich gedacht, am liebsten hätte ich das gerne selbst erlebt. Da auf der Wiese, als diese Engel kommen und dieses Lied anstimmen zur Ehre Gottes. Einfach unbeschreiblich. Ihr Lieben, so ist Gott. Kein Dirigent auf der Welt käme auf die Idee, sowas zu machen. Eine gigantische Musikshow für 4 Obdachlose in Rheinbach. Warum auch? Völlig absurd. Und schau dir nur mal diesen Gottesdienst an. Es ist ein ganz normaler Gottesdienst. Nichts Besonderes, außer dass Advent ist. Eigentlich so wie immer. Aber weißt du, wie viel Aufwand in einem Gottesdienst steckt? Wie viele Personen beteiligt sind? Angefangen vom Begrüßungsdienst, die Technik, der Moderator, Musiker, Prediger, Kollekteneinsammler, Deko-Team, Infofoliengestalter, Büchertisch, Kirchencafé, Putzdienst, Kigo-Mitarbeiter und wahrscheinlich habe ich noch irgendjemanden vergessen. Da steckt echt viel Arbeit und Aufwand dahinter. Und die Vorbereitungen für diesen Gottesdienst und für jeden Gottesdienst beginnen schon Monate vorher. Alles muss geplant, alles muss koordiniert werden. Es gibt viel zu klären und abzustimmen. Und ganz ehrlich, für 4 Personen würde ich diesen Aufwand nicht betreiben. Könnt ihr das verstehen? Weil es unverhältnismäßig ist. Außerdem würde ich wahrscheinlich keinen Mitarbeiter finden, der das mit sich machen ließe. Und was macht Gott? Er fährt alles auf, was er hat. Große Scharen des himmlischen Heeres, irgendwo im Hinterland von Bethlehem, für 3 oder für 4 Hirten, wir wissen es nicht. Ihr Lieben, so ist Gott. Und da fragt man sich, wer sind schon die Hirten? Und du hast es vorhin so schön angedeutet. Ein Sprichwort sagt, wer nichts wird, der wird, ich verändere das einmal, wer nichts wird, der wird Hirt. Ja, mit anderen Worten, wer nichts kann und wer nichts Anständiges gelernt hat, der taugt nur noch zum Schafehüten. Und ich sage euch, ich weiß nicht, ich habe die nicht gefragt, aber ich stelle mir vor, niemand will damals freiwillig ein Hirte sein. Es ist der absolute Albtraumjob. Es bedeutet harte Arbeit, es ist schlecht bezahlt, keine Aufstiegsperspektive, aber das Schlimmste am Hirtenjob ist damals der schlechte Ruf. Die Hirten stehen ganz, ganz unten in der Hierarchie. Auf einer Stufe mit Zöllnern, mit Huren, mit Witwen, Waisen. Nur, dass die Zöllner dabei noch ganz gut Geld verdienen, die Hirten dagegen sind bettelarm. Nomaden ohne festen Wohnsitz, rund um die Uhr draußen bei ihren Schafen, keine Möglichkeit zu duschen, keine Wechselklamotten, kaum Menschenkontakt, von der Gesellschaft ausgegrenzt. Ihr Lieben, kein Wunder, dass man dann mit der Zeit irgendwann komisch wird. Wenn man verlottert, wenn man anfängt zu riechen, wenn man menschenscheu wird und kauzig. Niemand will mit Hirten zu tun haben. Sie leben irgendwo abseits der Gesellschaft, so eigenbrötlerisch. Was machst du so? Ich hüte Schafe. Oh, sorry, mein Chef ruft an. Ich muss los. So stelle ich mir das vor, dass Hirten das Tag ein, Tag aus erleben. Und da war er wieder, dieser Stich mitten ins Herz. Ich weiß, ich bin ja nur ein Hirte, ein Taugenichts. Mit mir kann man es ja machen. Und ich weiß nicht, wie es den Hirten aus der Weihnachtsgeschichte geht. Vielleicht haben die sich mit ihrer Situation abgefunden. Vielleicht sind sie schon mittlerweile stumpf geworden, hart geworden über ihre Lebensumstände. Aber ich bin mir sicher, sie kennen diese Fragen, nämlich die Frage, wie um alles in der Welt bin ich hier reingeraten? Wie konnte ich nur so tief sinken? Und wie komme ich hier wieder raus? Und es ist ein Schrei nach Liebe. Hier innen drinnen schreit alles nach Liebe. Und ich weiß das, weil auch Hirten Menschen sind und Menschen sehnen sich generell nach Anerkennung. Und die Eltern unter uns, die wissen das. Ich erlebe das jeden Tag, wenn ich meine Kinder sehe. Wenn mein Sohn Timmy, 4 Jahre, zu mir kommt, ganz aufgeregt und mir was ganz, ganz Wichtiges zeigen muss, dann wünscht er sich meine Aufmerksamkeit. Oder wenn Elina vor mir steht, sich an den Hosenzipfeln hochzieht und mich mit diesen aufdringlichen Augen anschaut. Und ihr Lieben, Elina kann noch nicht sprechen, aber du weißt sofort, was das heißt. Nimm mich auf den Arm, Papa. Statt übersehen, wollen wir gesehen werden. Statt gemobbt, wollen wir ermutigt werden. Statt gemieden, wollen wir umarmt werden. Und dieses Gefühl, dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht kennen auch die Hirten. Und ich sage euch, Hirte sein zur Zeit von Jesus ist echt kein Spaß. Das sind die Verlierer der Gesellschaft. Ich bin diese Woche auf ein Video gestoßen und vielleicht hast du das auch gesehen. Das ging diese Woche durch die Medien. Ein Video von Keaton Jones. Ich habe ein Bild von ihm. Ein 6. Klässler aus Tennessee in den USA. Und in dem Video, das bei Facebook gepostet wurde, glaube ich, erzählt er seiner Mutter weinend, wie er in der Schule gemobbt wurde. Und sie musste ihn früher abholen, weil er Angst hatte, in der Kantine zu essen, aus Angst vor seinen Mitschülern, weil sie ihm vielleicht wieder Milch über den Kopf gießen könnten, weil sie ihn vielleicht wieder mit Schinken bewerfen könnten oder was weiß ich. Und er kommt gerade aus der Schule, setzt sich zu der Mutter ins Auto und sie filmt das. Und vor laufender Kamera klagt er ihr sein Leid. Warum tun Sie das, Mama? Warum haben Sie Spaß daran, unschuldige Menschen anzugreifen und gemein zu ihnen zu sein? Das ist doch nicht richtig. Sie machen sich über meine Nase lustig und sagen, dass ich hässlich bin und keine Freunde habe. Und er klagt ihr sein Leid, das, was er in diesen jungen Jahren dort in der Schule erleben muss, Tag ein, Tag aus. Und man kann darüber streiten, ob man dieses Video bei Facebook posten muss oder nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es ist herzzerreißend, wenn man das sieht. Diese Angst, diese Verzweiflung in seinem Gesicht. Und das Tragische ist, es ist kein Einzelfall. Es passiert jeden Tag auf der ganzen Welt. Überall, wo Menschen sind, da gibt es auch die Hirten, die Verlierer der Gesellschaft, die Minderheiten, die ausgegrenzt werden. Und es kann jeden treffen. Wurdest du schon mal gemobbt? Gedisst, ausgegrenzt. Und ich las in diesen Tagen eine Statistik und das hat mich zutiefst erschreckt. Jeder 6. Schüler in Deutschland wird gemobbt. Noch schlimmer ist es, wenn man es in der eigenen Familie erlebt, weil in der Familie kann die Hölle sein, wenn man dort Gewalt und Hass erlebt. Oder bei der Arbeit, andere erleben es bei der Arbeit, diese Hölle. Und ganz schlimm, es ist heutzutage im Internet, da kann man so herrlich öffentlich verletzen und hetzen und schmähen und dabei wunderbar anonym bleiben. Shitstorm nennt man das. Und ja, auch das muss gesagt werden, leider macht das auch vor der Gemeinde nicht Halt. Auch in Gemeinden kann sowas passieren. Warum? Weil auch hier Menschen sind. Und wo Menschen sind, da werden Menschen gemobbt und ausgegrenzt. Es ist wie dieser Virus, der die ganze Menschheit befallen hat. Dieser Virus, der spaltet, der Beziehungen zerstört, der Hass und Gewalt sät, der Mauern hochzieht. Und am Ende gewinnt immer der Stärkere oder der, der in der Hierarchie über mir steht. Ihr Lieben, so funktioniert unsere Welt. Es herrscht das Gesetz des Stärkeren. Und ganz unten, da sind die Hirten der Gesellschaft. Die Zöllner, die Huren, wer auch immer. Ihr Lieben, das kommt dabei raus, wenn man Gott verdrängt und die Herrschaft an sich reißt. Das kommt dabei raus, wenn man Gott verdrängt und der Mensch die Herrschaft an sich reißt. Das nennt die Bibel Sünde, nämlich Gott nicht Gott sein zu lassen und selber Gott sein zu wollen. Und seither herrscht Ungerechtigkeit und Gewalt. Plötzlich gibt es Opfer und Verlierer, die es vorher nicht gab. Und dann kommt Weihnachten, und das ist das, was mich vor dem Hintergrund unserer Welt so begeistert, so fasziniert. Was macht Gott? Er gibt den Hirten erstmal ein gigantisches Privatkonzert. Aber nicht, weil sie gerade zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Nein, er geht ganz gezielt zu den Hirten. Er sucht sich ganz gezielt diese 3, 4 Personen aus. Er kommt zu ihnen. Und das ist ein unglaublich starkes Zeichen. Das gehört zur Botschaft, dass Gott ausgerechnet die Hirten erwählt und zu ihnen kommt. Das bedeutet, Gott beginnt sein Rettungsprogramm ganz unten. Da, wo die Verlierer und Versager sind. Bei den Abgehängten der Gesellschaft. Bei denen, die am meisten an der Ungerechtigkeit der Welt leiden. Die am meisten erleben, wie sie gemobbt, gedisst, ausgegrenzt werden. Und bei denen, die sich wahrscheinlich am meisten nach Rettung, nach Liebe, nach Anerkennung sehen. Wenn Gott menschlichen Regeln folgen würde, dann müsst ihr eigentlich ganz oben in der Hierarchie beginnen. Und wenn ihr mal das Lukas-Evangelium lest, Kapitel 2, Lukas nennt dort den Kaiser Augustus, er nennt dort den Statthalter Quirinius. Und wenn Gott sich den menschlichen Regeln beugen würde, dann würde er nicht zuerst zu den Hirten gehen. Nein, er würde zuerst zu Kaiser Augustus gehen. Er würde oben anfangen. Oder vielleicht bei Quirinius, dem Statthalter von Syrien. Oder zumindest bei den Eliten, bei den geistlichen Eliten des Landes. Aber wisst ihr, Gottes Hierarchie beginnt unten. Und nicht oben. Gott beginnt unten beim Abschaum der Gesellschaft. Für ihn sind die Letzten die Ersten. Für ihn sind die Kleinsten die Größten. Gottes Herz schlägt für Einsame und Ausgegrenzte, für die Hirten und Zöllner, für die Huren, Witwen und Waisen. Und deshalb geht er zuerst zu den Hirten. Und er adelt sie damit, dass er sie hineinnimmt in diesen himmlischen Lobpreis. Dass sie das persönlich erleben dürfen. In diesen Genuss wird der Kaiser nicht kommen. Das, was die Hirten hier erleben. Und es muss so ergreifend gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber haben dich beim Musikhören schon mal die Emotionen gepackt? Wenn du mit geschlossenen Augen da sitzt und einfach nur genießt? Oder wenn du aufspringen möchtest, um zu tanzen? Oder wenn die Musik dich so sehr berührt, dass dir die Tränen kommen, also mir passiert das regelmäßig, ich bin auf dieser Ebene sehr ansprechbar. Wenn die Musik dich mitreißt und umhaut und tief berührt, wie viel mehr müssen diese Hirten in diesem Moment gefühlt haben? Und allein der Anblick reicht schon, der Engel des Herrn, eine riesige Schar Engel am Himmel, eingehüllt in das Licht Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Und sie alle singen zur Ehre Gottes. Das muss so schön sein. Es wirft einen um. Da kann man nicht stehen bleiben. Da wird man in die Knie gezwungen. Es kribbelt am ganzen Körper. Du denkst, du wirst ohnmächtig. Und es bleibt kein Auge trocken. So muss das gewesen sein damals, als die Hirten das erlebt haben auf dem Feld. Und wie gerne wäre ich selbst dabei gewesen, hätte es selbst erlebt. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass diese Musikshow nur das Rahmenprogramm ist für etwas viel, viel Wichtigeres. Für ein Ereignis, das die Welt verändern wird. Wenn der Engel sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Stell dir vor, das britische Königshaus erwartet einen Thronfolger. Die Thronfolge ist geregelt, ist klar. Aber stell dir vor, das britische Königshaus erwartet einen Thronfolger. Und das Geheimnis wird gehütet. Nichts darf nach draußen dringen zu den Menschen an die Presse. Keiner weiß Bescheid, nur die Familie selbst. Aber irgendwie, warum auch immer, irgendwie sickert die Nachricht durch. Und die ersten, die davon erfahren, sind Obdachlose in Rheinbach. Ihr Lieben, das ist so absurd, diese Vorstellung. Aber so ist Gott. Wieder bricht Gott alle menschlichen Regeln und er informiert nicht erst die da oben, den Kaiser, den Statthalter. Nein, er informiert die ganz, ganz unten, die Hirten. Sie sind die Ersten, die von der Geburt Jesu hören. Und diese Anerkennung wird ihnen keiner mehr nehmen können. Und jedes Jahr zu Weihnachten feiern wir die Hirten und erinnern uns daran, dass Gott zuerst zu ihnen gekommen ist, von der Gesellschaft verstoßen, aber von Gott so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt gesandt hat, damit sie und jeder andere, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Hirten sind die Ersten, die diese gute Nachricht, die diese Freudenbotschaft des Evangeliums hören dürfen. Von der Geburt des Messias, der gekommen ist, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Der gekommen ist, um uns aus unserem verlorenen Zustand wieder zu befreien. Der gekommen ist, um uns mit Gott zu vereinen. Und der gekommen ist, um wieder unser Gott zu sein. Um wieder der zu sein, den wir Menschen irgendwann verdrängt haben. Ihr Lieben, das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Gott ist gekommen, um sich selbst uns als Gott anzubieten. Und jeder, der dieses Kind annimmt, jeder, der Christus als Herr über sein Leben annimmt, der erlebt, wovon die Engel hier singen im Lobpreis. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ihr Lieben, dieser Lobpreis bringt Gottes Anliegen für uns Menschen, für die Welt auf den Punkt. Und es ist eine ganz einfache Gleichung. Wo der Mensch herrscht, da herrscht Unfriede, da herrscht Ungerechtigkeit. Schau dir die Welt an, wo immer du hinkommst. Wo Menschen herrschen, herrscht Ungerechtigkeit und Unfriede. Aber wo Gott herrscht, da herrscht Frieden. Das ist der Sinn von Weihnachten. In Gottes Reich gibt es kein Mobbing. Da gibt es keine Ausgrenzung. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Kaiser und Hirte. Wo Gott herrscht, ist dieser zerstörerische Virus ein für allemal besiegt. Wo Gott herrscht, da fallen Mauern ein, da liegen sich Feinde in den Armen, da heilen Beziehungen und alles ist durchdrungen von Gottes Liebe. Und in einem gigantischen Lobpreis wird Tag und Nacht rund um die Uhr Gott selbst angebetet. Ihr Lieben, das ist das, was Gott möchte, als er seinen Sohn gesandt hat, sein Reich aufzubauen. Und er beginnt bei dir und bei mir, in unseren Herzen, in der Gemeinschaft. Und deshalb ist Weihnachten etwas zutiefst Persönliches. Es ist nicht nur die nette Tradition, die netten Lichter und Gerüche und so weiter. All das, das gehört dazu. Aber im Kern geht es darum, weil zu Weihnachten Gottes Liebe zu dir und zu mir sichtbar wird, der seinen Sohn schenkt, damit wir seine Liebe, damit wir seine Anerkennung erfahren. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Weihnachten steht vor der Tür und es ist für viele Menschen eine traurige Zeit, weil gerade zu Weihnachten zerstörte Erwartungen, fehlende Liebe, die Sehnsucht nach Anerkennung am deutlichsten wird, am sichtbarsten wird. Und ich war die letzte Woche wieder im Knast. Dort gibt es einmal im Jahr von der Gesellschaft für soziale Eingliederung eine Weihnachtsfeier für die Inhaftierten. Und ich sage euch, von allen Weihnachtsfeiern, die ich so in dieser Zeit feiere, ist das die allerintensivste. Warum? Weil ich hier auf Menschen treffe, die ganz unten sind. Und natürlich gibt es einen Grund, warum die da sind. Aber es sind oft so traurige Schicksale, die dahinter stehen, wo ich für mich selbst nur sagen darf, danke Gott, dass es mir so gut geht. Aber für solche Leute ist Gott gekommen. Und ich stelle mir vor, wenn die Weihnachtsgeschichte heute passieren würde, dann käme er nicht zuerst zu uns, sondern er käme zu den Leuten im Knast. Zu den Menschen, die abgehängt sind, die keiner haben möchte, die von der Gesellschaft verachtet werden, die wir wegsperren und wegschließen, weil sie uns nicht passen. Und genau diese Leute sehen sich am meisten nach Liebe, nach Anerkennung, nach Menschen, die sie umarmen. Sehnst du dich nach Anerkennung? Dann möchte ich dir dieses eine mitgeben. Dann suche Christus und du findest Liebe. Sehnst du dich nach Anerkennung, dann suche Christus und du findest Liebe. Bei ihm findest du die Anerkennung, die dir kein Mensch geben kann. Und lebe aus dieser Liebe jeden Tag. Und behalte diese Liebe nicht nur für dich, sondern trage sie weiter zu anderen Menschen, so wie die Hirten. Da sagten die Hirten zueinander: Komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Die Hirten selbst werden zu Zeugen. Die Ausgestoßenen überwinden ihre Menschenangst und gehen zu den Menschen, um ihnen diese großartige Botschaft zu verkünden. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Maria bekommt hier nochmal eine Bestätigung für das, was Gott ihr selbst zugesagt hat. Durch Hirten. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.